beim Kramen in meinen alten Liedern bin ich auf ein Lied gestoßen, was, wie ich meine, sehr gut zu meinem Predigtthema heute Morgen passt. Das Lied heißt Kaum zu glauben. Kaum zu glauben, sagt man mir, was du erzählst von Gott und dir. Und dann versuche ich zu erklären, wie ich die Dinge sehe. Kaum zu glauben, sagt man mir, was du erzählst von Gott und dir. Und dann versuch ich zu erklären, wie ich die Dinge sehe. Kaum zu glauben, sagt man mir, was du erzählst von Gott und dir. Und dann versuch ich zu erklären, wie ich die Dinge sehe. Glauben heißt für mich Vertrauen. Nicht irgendwem, nicht irgendwann. Glauben heißt darauf zu schauen, wem ich wirklich trauen kann. Kaum zu glauben, sagt man mir, was du erzählst von Gott und dir. Und dann versuch ich zu erklären, wie ich die Dinge sehe. Ich möchte einen Text vorausschicken aus Epheser 4, die Verse 13 bis 16. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, zu Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Seit einigen Wochen beschäftigt mich eine Frage. Was und woran glaube ich? Es geht mir hier jedoch weniger um die Intensität, um die Stärke des Glaubens, als vielmehr um die Inhalte meines Glaubens. Ich finde diese Frage so wichtig und interessant, dass ich sie uns heute Morgen allen stellen möchte. Glaube nicht nur eine Frage der Intensität, der Quantität, sondern auch der Inhalte, der Qualität. In seinem Buch Entdeckungen in der Einsamkeit stellt Peter Strauch fest, dass sich in christlichen Kreisen eine Polarisierung gebildet hat. Und zwar zwischen Menschen einerseits, die theologisch fundierte Kenntnisse haben, aber ohne geistliche Kraft leben. Sie leben und verkündigen einen Glauben, den sie selbst nicht erfahren haben. Und auf der anderen Seite sind da Menschen, bei denen die geistliche Wirklichkeit verzerrt und überzogen wird. Und hier verlieren sich die Menschen in der Schwärmerei. Soweit Peter Strauch. Ich habe diese beiden Extreme nur genannt, um einmal den Bogen abzustecken. Jeder mag sehen, wo er sich selbst zwischen diesen beiden Polen einordnen kann. Sicher ist mir geworden, dass der wahre Glaube anders aussehen muss. Der wahre Glaube ist kein toter, intellektueller Glaube und ist auch kein Glauben, der nur aus dem Schwärmen herauslebt. Es ist ein Glauben, der im Alltag Bestand haben muss und sich auch dort bewähren muss. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist hier ein äußerliches Merkmal genannt, an dem man den Glauben sehen kann. Wenn ich nun das Superlativ dieses Verses, diese Ströme lebendigen Wassers, mit der christlichen Realität vergleiche, da drängt sich mir spontan die Feststellung auf, irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Entweder die Verheißung ist übertrieben oder mit dem Glauben stimmt es nicht. Da ich Gottes Wort jedoch ernst nehme und als Grundlage meines Christseins betrachte, muss ich leider eingestehen, dass es mit dem Glauben im Argen liegt. Liebe Geschwister, hier muss ich ganz klar sagen, Aussagen der Bibel sind keine leeren Phrasen oder Übertreibungen, sondern Herausforderungen und Prüfsteine unseres Lebens. Wenn Jesus diese überströmende Fülle als Folge des richtigen Glaubens zusagt, dann ist das auch so. Dann ist das nicht nur ein schöner Vers, sondern dann kann ich ihn da auch beim Wort nehmen. Wer an mich glaubt, so weit, so gut. Doch dann kommt die Einschränkung, so wie die Schrift es sagt. Es werden also gewisse Anforderungen an den Glauben gestellt. Ein wesentliches Kennzeichen der verschiedenen Denominationen oder Bekenntnisse sind die subtilen Unterschiede in ihren Glaubensschwerpunkten. Fragst du Menschen aus unterschiedlichen kirchlichen Gruppen nach Inhalten und Schwerpunkten ihres Glaubens, wirst du überrascht sein, wie unterschiedlich die Antworten ausfallen. Machen wir doch einmal die Probe aufs Exempel. Ich habe hier so ein schönes Mikrofon. Lieber Oskar, was glaubst du?
An die Taufe, als Baptist.
Gut, du glaubst an die Taufe. Lisa, an was glaubst du?
Ich glaube daran, dass Jesus für mich gestorben ist und damit, dass ich gerettet bin und dass ich wirklich die Ewigkeit bei ihm verbringe. Das ist für mich das Wichtigste.
Jetzt gehe ich mal zu einem Veteranen im Glauben. Arnold, was glaubst du?
Ich glaube, dass der Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist am Kreuz, dass er mir neues Leben geschenkt hat.
Vielen Dank. Jetzt gehe ich mal zu den Jungen. Vielleicht ist bei euch ja was ganz anderes im Moment angesagt. Ruben, was glaubst du?
Ich glaube an den Gott Israels.
Du glaubst an den Gott Israels. Danke. Ihr habt gemerkt, es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Jeder überlegt ganz genau, was sage ich jetzt, ne, wenn man so ein Mikrofon vorgehalten bekommt. Und interessant, die Antworten waren alle unterschiedlich. Keine war falsch. Aber keine war so, dass es die alleinige Wahrheit gewesen wäre. Der Text in Epheser 4, den ich am Anfang vorgelesen habe, der spricht aber von einem Glauben, von einem einheitlichen und verbindenden Glauben. Was ist es jetzt? Der Glaube an den Gott Israels, der Glaube an die Taufe, der Glaube an Jesus, der für meine Sünden gestorben ist und auferstanden ist? Ich denke, wir tun gut daran, unseren Glauben zu definieren, eine gemeinsame Basis zu finden. Es gilt, eine Reihe von Glaubensinhalten zu finden, die uns gemeinsamen Halt geben und Orientierung sind. Wachstum im Glauben, in seiner Intensität, ist dann möglich, wenn dieser Glauben in seinen Grundlagen definiert ist. Ich will versuchen, die Antworten, die so vorhin kamen, ein bisschen zu sortieren, vielleicht zu ergänzen. Und ihr werdet feststellen, dass es überhaupt keine theologische Schwerstarbeit ist und von jedem leicht nachvollzogen werden kann. Selbstverständlich glauben wir an Gott, den Vater, den Schöpfer aller Dinge, von dem die Bibel sagt, dass er von allem Anfang war und alles aus ihm wurde. Gott mit seinen Namen Yahweh, Elohim und Adonai. Können wir jetzt die erste Folie sehen? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Da stimmt ihr mir doch alle zu. Niemand schüttelt den Kopf, einverstanden. Dann wäre Jesus Christus, der ist ja vorhin auch genannt worden. Der christliche Glaube hat seine Einzigartigkeit in der Gestalt Jesus Christus. Christus ist Zentrum und Mitte unseres Glaubens. Und dennoch ist er eine der umstrittensten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Aber erst durch Jesus gewinnt unser Glauben Inhalt und Konturen. Wir sehen auf Jesus, den Begründer und Vollender des Glaubens, lesen wir in Hebräer 12. Weil Jesus nun diese entscheidende Rolle zufällt, müssen wir ihn und seine Bedeutung genauer definieren. Jesus ist Gottes eingeborener Sohn. Er ist zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist unser Herr und Heiland. Schon seine Menschwerdung muss festgehalten werden. Jesus wurde geboren von einer Jungfrau, Maria. Einen Vater im menschlichen, biologischen Sinn gibt es nicht. Maria empfing Jesus vom Heiligen Geist. Sein ganzes irdisches Leben stand unter einem definierten Auftrag. Er hat es freiwillig auf sich genommen, wegen unserer Sünden zu leiden und zu sterben. Er wurde für unsere Sünden gekreuzigt und begraben. Und nun das Wunder. Nach 3 Tagen ist er auferstanden von den Toten und nach einer kurzen Zeit mit seinen Jüngern ist er zum Himmel aufgefahren. Dort hat er seinen Platz beim Vater zu seiner Rechten. Und ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Eine Textstelle, die das Ganze auf wunderbare Weise zusammenfasst, finden wir in Philipper 2. Dort könnt ihr das mal nachlesen. Philipper 2, die Verse 6 bis 11. Es ist für unseren Glauben von grundlegender Bedeutung, alle diese Aspekte unseres Herrn Jesus Christus zu sehen. Zu groß wäre die Gefahr, ihm nicht den gebührenden Rang zu geben. So wird Jesus von manchen zum Märtyrer gemacht, von anderen zum guten Menschen, wieder andere sehen in ihm einen Propheten. Ja, und eine ganze Reihe von Menschen sagen, er ist ein Versager, er hat es nicht geschafft, er ist am Kreuz gestorben. Die Zeugen Jehovas sagen, Jesus hat seinen Auftrag nicht erfüllt, er ist an diesem schändlichen Pfahl gestorben. Gott hatte anderes mit ihm vor. Die eigentliche Ehre, die ihm als Messias und Heiland zusteht, wird ihm verwehrt. Ohne diesen Jesus, diesen siegreichen, auferstandenen Jesus, könnten wir unser Christsein an den Nagel hängen. Und wir wären vielleicht anfangs gute Menschen. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Unser Gottesbild kennt einen dreieinigen Gott. Neben dem Vater und dem Sohn ist der Heilige Geist. Er ist die treibende Kraft im Leben eines Christen. Was wären die Jünger nach der Himmelfahrt Jesu gewesen ohne den Heiligen Geist? Ein eingeschüchtertes Häuflein Menschen, welches seine Ideale verloren hat. In Johannes 16 hat Jesus den Heiligen Geist den Beistand genannt, den er senden wollte. Dieser Heilige Geist ist es, der uns überhaupt fähig macht, Gott zu erkennen. Gott und sein Wirken zu erkennen. All unser Tun und Handeln als wiedergeborene Christen, all dieses Tun kommt durch den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Mit dieser Beschreibung des dreieinigen Gottes ist jedoch unser Glaube noch nicht ausgefüllt. Es gibt noch einige wichtige Aspekte, die für unser Leben als Christen wichtig und auch von Jesus so gewollt sind. Der Glaube an Gott, so persönlich er einerseits auch ist, vereinigt Menschen aller Nationen, aller Rassen und Völker. Die unterschiedlichsten Charaktere und Temperamente, junge und alte, werden durch das Band der Liebe vereint. Als Jesus Simon Petrus den Beinamen Petrus, Fels, gab, zeigte er das Bild der Gemeinde als Bauwerk, das er auf diesen Felsen, auf diesem Simon Petrus bauen wollte. Jeder hat seinen Platz und seine Aufgabe in diesem Organismus. Verschiedene Gaben unter dem Haupt Jesus Christus formen die Einzigartigkeit der Gemeinde. Jesus spricht zwar den Einzelnen persönlich an, aber nur, um ihn in seine Herde, in seine Gemeinde zu führen. Die Akzeptanz der Gemeinschaft der Gläubigen als eine Manifestation des Reiches Gottes ist unabdingbarer Bestandteil der christlichen Lehre. Wer Menschen für Jesus gewinnen will, muss auch den Leib Christi für die Gemeinde gewinnen. Über die wohldurchdachte Ordnung und über das Wesen der Gemeinde zu sprechen, wäre eine ganz eigene Predigt für sich. Ich glaube an die heilige christliche Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen. Ein letzter Punkt wäre noch zu betrachten. Was ist der Sinn dieser Beziehungskiste zwischen Gott und den Menschen? Geht es darum, dass wir einen Lebensinhalt bekommen, ein Ideal zum Hochschauen? Die Gemeinde als Schutzgemeinschaft im Trubel des Alltags? Irgendwie spielt das sicher alles eine Rolle. Aber Gottes Heilsplan geht weiter. Wo wir Stückwerk denken, ist Gottes Plan vollkommen. Über allem göttlichen Tun stehen die Worte Liebe und Versöhnung. Jesus starb für uns am Kreuz, dass wir Frieden mit Gott haben können. Dass der alte Zustand wie im Paradies wiederhergestellt werden kann. Siehe, die Stätte Gottes bei den Menschen, lesen wir in Offenbarung 21. Gott will, dass wir in Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben. Deshalb werden die Toten auferstehen und je nach ihrer Entscheidung für oder gegen Gott für ewig Gemeinschaft mit ihm haben oder für ewig von ihm getrennt sein. Es gibt Vergebung der Sünden, sonst wäre Jesu Tod am Kreuz sinnlos gewesen. Es gibt die Auferstehung der Toten und es gibt ewiges Leben. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man diese einzelnen Glaubensinhalte in eine sinnvolle Beziehung bringen kann. Und Gott hat mir ein schönes Bild gezeigt, das ich an euch weitergeben will. Hier sieht man in der Mitte den dreieinigen Gott, Jesus in der Mitte, Gott Vater und den Heiligen Geist. Unten ist die Gemeinde und oben ist ewiges Leben. Und es sind auch Pfeile eingemalt, die diese Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Personen hier darstellen sollen. Es ist eine sehr intensive Wechselwirkung zwischen Jesus, Gott Vater und dem Heiligen Geist. Da gehen die Pfeile in beide Richtungen. Und es ist eine Beziehung zwischen Gott und der Gemeinde und es ist eine Beziehung zwischen der Gemeinde und dem Heiligen Geist. Und eine doppelte Linie habe ich eingezeichnet zwischen der Gemeinde und Jesus Christus. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt in dieser Beziehungskiste. Und oben zum ewigen Leben führt der Weg der Gemeinde über Jesus, über Gott und über den Heiligen Geist. Das ist der Sinn von dem Ganzen. Deswegen musste Jesus ans Kreuz gehen, dass wir diesen Weg, der uns vorher versperrt war, in die Ewigkeit, zum ewigen Leben mit Gott, dem Vater, wieder zu haben. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, dass die Grundlage meiner Predigt das apostolische Glaubensbekenntnis ist. Dieses ist schon in der frühen Kirche entstanden und ich meine, dass es unseren Glauben auf eine ganz schlüssige Weise definiert. Ich bin angeregt worden, vor einigen Wochen bei dem ökumenischen Gottesdienst zur Einweihung unseres neuen Rathauses. Dort war ja ein sehr schöner Gottesdienst im Freien und wie das halt so ist, es ist sehr viele Liturgie, unter anderem das Vaterunser und dann, oh Schreck, oh Graus, musste man das Glaubensbekenntnis zitieren. Ich stand da wie der Ochs vom Berg, habe ich früher schon erfolgreich dagegen gewehrt, so etwas auswendig zu lernen und ich war doch verblüfft, wie das gemeinsame Sprechen dieses Glaubensbekenntnisses die evangelischen und katholischen Christen hier in Hemsbach zusammengefügt hat. Die konnten wirklich in dieser Liturgie neben dem Vaterunser auch ihren Glauben gemeinsam bekennen. Das war eine gemeinsame Plattform für alle. Alle konnten mitsprechen, nur ich, der ich Baptist bin, der ich eigentlich meine, ich habe den Glauben für mich gepachtet, ich konnte da nicht mitreden. Und da habe ich gedacht, ich muss es mir genauer anschauen und habe es mir rausgeholt, habe es gelesen und ich muss sagen, es stimmt wirklich in jedem Wort. Und ich werde mir die Mühe machen, dieses Glaubensbekenntnis auswendig zu lernen. Da komme ich nie in die Verlegenheit, etwas falsch zu sagen, wenn mich jemand fragt, was glaubst du? Was ist denn der Inhalt deines Glaubens? Dieses Glaubensbekenntnis ist kein baptistisches Bekenntnis, sondern es ist eine Basis, auf der alle Menschen, die an den auferstandenen Jesus glauben, zusammenfinden können. Es war für Paulus ein primäres Anliegen, die jungen wachsenden Gemeinden auf ein sicheres Fundament zu stellen. Einheit und Einigkeit in allen Fragen des Glaubens und der Beziehung zu Gott und Jesus Christus. Deshalb auch die Betonung in den eingangs gelesenen Versen aus Epheser 4, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und warum? Damit wir wachsen. Lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wobei jedes Glied das andere nach dem Maß seiner Kraft unterstützt. So wächst der ganze Leib und baut sich auf in der Liebe. Ich habe im Internet ein interessantes Bild gefunden. Können wir das vielleicht auch noch sehen? Das ist ein T-Shirt und auf diesem T-Shirt ist das Glaubensbekenntnis abgedruckt. Das ist ja klar. Es gibt T-Shirts, da sind die Konzerttourneen von Bands aufgedruckt und hier ist halt eins mit dem Glaubensbekenntnis. Aber keiner von euch wird drauf kommen, woher dieses T-Shirt kommt. Kommt keiner drauf. Und zwar, dieses T-Shirt können junge Soldaten von der Seelsorge der Bundeswehr haben. Das hat mich total verblüfft. Das kriegen die kostenlos, wenn jemand das haben will. Das ist natürlich im Original wirklich NATO-Oliv, ne, so wie die Uniformen sind. Und man kann auch als Soldat, als junger Soldat auf diese Weise seinen Glauben zum Ausdruck bringen. Das hat mich sehr gefreut, dass es sowas gibt. Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Diesen Vers habe ich vorhin zitiert. Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Ich möchte Gott auf die Probe stellen. Ich möchte, dass mein Glaube so wird, dass von meinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Du auch? Amen.